C3 Radio aus dem Zentrum für internationale Entwicklung. Education Policies and Counter-Hegemony in Bolivarian Venezuela. So heißt das neue Buch von ÖFSE-Forscherin Margarita Langthaler, das im Präsens Verlag erschienen ist. Ich habe mit Margarita Langthaler über Bildung im Kontext mit dem bolivarianischen Transformationsprozess in Venezuela gesprochen. Bei dieser Ausgabe von C3 Radio zum Thema Bildungspolitik und Gegenhegemonie, das Beispiel Venezuela, begrüßt sie Jürgen Planck. Der Hintergrund zum Thema: Hugo Chavez hat ab 1999 in Venezuela die sogenannte Bolivarianische Revolution eingeleitet. Chavez, der Zeit seines Lebens den lateinamerikanischen Freiheitskämpfer Simón Bolívar verehrt hat, wollte schlicht eine Transformation der Gesellschaft hin zu sozialer Gerechtigkeit und partizipativer Demokratie. Venezuela ist eines der wichtigsten Erdölförderländer. Ein hoher Ölpreis hat diesen Transformationsprozess zunächst befeuert. Wie sich dieses Blatt in den letzten 10 Jahren gewendet hat, werde ich mit Margarita Langthaler besprechen. Ebenso werden wir erörtern, welche Rückschlüsse aus dem venezolanischen Beispiel für Bildungsprozesse und Politiken im globalen Süden gezogen werden können. Zunächst bitte ich Margarita Langthaler zu erzählen, was den Anstoß zum Buch Education Policies and Counter-Hegemony in Bolivarian Venezuela gegeben hat.
Generell die Motivation war ein großes Interesse am bolivarianischen Prozess in Venezuela insgesamt. Also ich habe das seit 1999 eigentlich immer recht aufmerksam verfolgt, was dort passiert, und dann auch ein bisschen so verglichen mit meiner Arbeit hier in der ÖFSE, wo ich schwerpunktmäßig zu Bildung in Entwicklungsländern arbeite und auch zu Bildung als ein Sektor der Entwicklungszusammenarbeit. Und dann kam recht bald das Interesse auf, ob nicht so eine Bildungsreform in einem Land, das einen tatsächlich ganz anderen Weg einschlägt, als der so quasi auch in Entwicklungsstrategien vorgeschlagen wird, ob das nicht sehr viel interessanter ist als die gängigen Strategien der Entwicklungszusammenarbeit. Dann kam auch bald die Idee für das Dissertationsthema auf, also das Forschungsthema. Ja, also der Hauptgedanke dahinter war, ich möchte mir gerne Bildungspolitik und Bildungsentwicklungen in einem Land ansehen, das tatsächlich einen Entwicklungsprozess vorhat, wo es um soziale Gerechtigkeit und partizipative Demokratie geht.
Zwischen 2005 und 2009 ist Langthaler mehrmals in Venezuela, macht Interviews und trägt Informationen zum Forschungsthema zusammen. Was waren dabei Ihre forschungsleitenden Fragen?
Meine forschungsleitenden Fragen, es war zunächst die Frage, ob die Bildungspolitik in Venezuela und gegebenenfalls inwieweit und durch welche Mittel beiträgt zum Aufbau einer neuen Hegemonie in Venezuela, einer Hegemonie, die sich an sozialer Gerechtigkeit und partizipativer Demokratie ausrichtet, oder ob so quasi die Bildungspolitik dem eher im Wege steht. Und dann die daraus abgeleiteten Fragestellungen haben eben so quasi das Wie dann betroffen. Wie diese Politik aufgebaut ist, auf welche Zielsetzungen sie gerichtet ist und warum gewisse Zielsetzungen ausgewählt werden und andere wieder nicht.
Genau, also in diesem Transformationsprozess seit 1999 sind ja auch Schulen entstanden, bolivarische, und auch eine Universität. Wie waren denn die ausgestaltet? Was waren denn deren Leitlinien?
Man muss vielleicht zunächst sagen, dass Bildung aus unterschiedlichen Perspektiven und in unterschiedlichen Dimensionen eine sehr wichtige Forderung war der sozialen Bewegungen, die ja auch die Grundlage dafür gestellt haben, dass Hugo Chavez 1999 die Wahl zum Präsidenten gewonnen hat. Und zwar einerseits dadurch, dass das Bildungssystem in den 1990er Jahren eine schwere Krise erlebt hat durch neoliberale Politiken, die vor allem dazu geführt haben, dass es finanziell ausgehöhlt wurde. Und das hat dazu geführt, dass in vielen Gegenden die Bildungsbeteiligung sehr stark zurückgegangen ist. Also dass Kinder oft nur 6 Jahre die Schule besuchen konnten und dass vor allem auf der Sekundarstufe dann große Lücken entstanden sind und auch, dass beim Universitätszugang große Lücken entstanden sind und dass sich die Universitäten in innerhalb von ungefähr 10 Jahren zu so etwas verwandelt haben wie elitenreproduzierende Institutionen. Also der Zugang hat sich immer mehr verengt und hat immer mehr die Kandidatinnen und Kandidaten aus unteren Bevölkerungsschichten ausgeschlossen. Und es war so quasi eine wichtige Forderung der sozialen Bewegung, dass sie der unterschiedlichen sozialen Bewegungen, dass der Zugang zur Bildung wieder aufgemacht werden soll. Also Bildung für alle, auf allen Stufen von der Grundbildung bis zur höheren Bildung war eine wichtige Forderung und auch ein wichtiges Ziel und ein wichtiges Versprechen der neuen Regierung schon 1999. Und es gab natürlich auch unterschiedliche Bewegungen, die sich explizit mit Bildung auseinandergesetzt haben, also zum Beispiel eine Bewegung der progressiven Lehrkräfte oder Bildungsarbeiter, wenn man das so sagen möchte. Und da haben sich auch Konzepte entwickelt, die auch eine andere Schule zum Inhalt hatten. Diese Konzepte wurden dann umgesetzt in Form der bolivarianischen Schulen. Das waren an sich öffentliche, zunächst nur Grundschulen, Volksschulen. Später wurde das dann ausgeweitet auch auf die Sekundarstufe, aber zunächst waren es nur Grundschulen. Und das Konzept dieser bolivarianischen Schule war eben, dass die Schule so quasi ganz eng verzahnt wird mit den lokalen Gemeinden, also so was man Comunidad oder Community nennen würde. Und zwar in mehrerlei Hinsicht. Einerseits auch im Lehrplan, also dass konkret das aufgefasst wird im Lehrplan, was die konkrete Lebensrealität der Kinder ist, aber auch was konkrete Probleme oder Herausforderungen der örtlichen Gemeinden sind. Das war ein Punkt. Und der zweite Punkt war aber auch, dass die Community so quasi bei der Ausgestaltung der Schule was mitzureden hat. Und diese enge Verzahnung der Schule mit der Community war ein Grundkonzept der bolivarianischen Schulen. Und was sehr wesentlich war dann auch, was zu dem Erfolg dieser Schulen beigetragen hat, war, dass sie eine Ganztagsschule wurde. Also von 4 bzw. maximal 5 Stunden Unterricht pro Tag wurden die Schulen ausgeweitet auf 8 Unterrichtsstunden. Dadurch wurde eine sehr wichtige soziale Dynamik ausgelöst. Also die Kinder gerade der untersten Schichten, der Armenviertel, der Barrios, kamen weg von der Straße und wurden so quasi in der Schule betreut, bekamen auch Mittagessen oder wurden den ganzen Tag über verköstigt und hatten auch Zugang zu unterschiedlichen Aktivitäten, künstlerischen Aktivitäten, musikalischen Aktivitäten und auch Dienstleistungen, Gesundheitsdienstleistungen, Beratungen, psychologische Beratung, die sie davor nicht hatten. Und das war natürlich also für die Entwicklung der Kinder eine sehr wichtige Leistung, aber auch für die Entwicklung der Familien und für die ganze Community. Also die Familien wurden dadurch auch in der Betreuung und teilweise natürlich auch in der Ernährung und in Gesundheitsdienstleistungen entlastet. Und das hat wiederum dazu geführt, dass auch viele Familien selbst sich in Sozialprogrammen, die dann bereitgestellt wurden, weiterbilden konnten. Also es gab dann, das war die zweite große Neuerung der bolivarianischen Bildungspolitik, diese Misiones, also Reformprogramme in unterschiedlichen Sektoren. Die wichtigsten waren in Bildung und in Gesundheit und das war so quasi nachholende Erwachsenenbildung. Und dadurch, dass zum Beispiel die bolivarianischen Schulen existiert haben, konnten sich dann auch viele Erwachsene weiterbilden.
Und die Universität, also die bolivarianische Universität, war die auch für alle zugänglich oder was war die Idee hinter dieser Uni?
Ja, das ist auch eine sehr interessante Geschichte. Zunächst in den ersten Jahren hatte die Regierung den Plan, was die Hochschulpolitik betrifft, den Hochschulzugang zu erweitern, aber nicht jetzt größere konzeptionelle oder strukturelle Reformen durchzuführen. Das war dann ein mehrjähriger Kampf mit den Verwaltungen der autonomen Universitäten, die das nicht zulassen wollten. Also hier ging es so quasi auch immer die Streitfrage, war die Qualität. Die autonomen Universitäten, die Verwaltungen brachten das Argument ins Spiel, da würde die Qualität sinken, wenn sie die Aufnahmekriterien lockern. Und die Regierung konnte sich nicht durchsetzen. Und dann kam 2002 der Putschversuch und der Versuch der Machtübernahme durch die Opposition, in dem die elitären autonomen Universitäten auch eine wesentliche Rolle spielten, indem sie sich so quasi auf die Seite der Putschisten gestellt haben. Und danach hat die Regierung die Entscheidung getroffen, hier eine Kehrtwende zu machen, eine radikale in der Universitätspolitik, und hat eine eigene Universität gegründet, die Bolivarianische Universität Venezuelas, die eben auch eine offene Universität sein sollte und auch ein anderes Konzept verfolgen sollte. Also zunächst mal offen für alle, die so quasi die Reifeprüfung hatten, also den Abschluss nach der Sekundarschule, ohne Studiengebühren und eben auch eine Universität, die andere wissenschaftliche Grundlagen hat und andere Grundlagen, was Forschung und Wissensvermittlung betrifft. Also es ging hier darum, so quasi konstruktivistische und postmoderne Grundlagen dem Leben zu verleihen. Und sehr wichtig war auch hier sozusagen die Zusammenarbeit und die Verzahnung mit den lokalen Communities. Also in allen Studienprogrammen gab es dann auch die Komponenten, Forschungsprojekte durchzuführen in den Communities und gemeinsam mit den Communities und zu Themenstellungen, die von den Communities als Problemstellungen oder Herausforderungen für die lokale Weiterentwicklung definiert wurden.
Hugo Chavez hat sich in seinem politischen Denken auch insbesondere von Simón Bolívar eben beeinflussen lassen oder prägen lassen, deswegen auch der bolivarianische Transformationsprozess seit 1999. Bolívar wiederum, der Freiheitskämpfer in Lateinamerika, hat sich in seiner Zeit auf die europäischen Intellektuellen bezogen und hat auch Schriften hinterlassen, die sich mit Bildung befassen, und da hat er sich auf John Locke zum Beispiel bezogen. Der wiederum meint, dass Entwicklung des Menschen insbesondere durch Bildung so stark geprägt wird. Ist das der Strang, warum der Transformationsprozess unter Chavez sich so stark auf Bildung konzentriert hat? Oder gibt es eine andere Leitlinie, warum das so ist?
Bildung spielt, soweit ich das erforscht habe und überblicken kann, in der Geschichte Lateinamerikas eine wichtige Rolle in allen sozialen Bewegungen und Befreiungsbewegungen. Und das beginnt natürlich mit der Dekolonisierungsbewegung, also mit den Unabhängigkeitskriegen. Und das stimmt natürlich, und das wird, glaube ich, auch etwas zu wenig beachtet, dass hier ein ganz massiver Einfluss der europäischen Aufklärung auch zum Tragen kommt. Also Bolívar, weil Sie den erwähnt haben, war am Ende des 18. Jahrhunderts in Europa, ist lange dort gereist, auch sein eigener Lehrer und Mentor Simón Rodríguez, der auch einen starken Einfluss hat auf die Bildungsvorstellungen Lateinamerikas. Und sie haben dort die Idee mitgebracht, dass Bildung eine wesentliche Komponente ist für die Neugestaltung eines unabhängigen Staates, einer Republik, aber auch so quasi für die Transformation und für die Veränderung des Menschen. Und es stimmt, dass die neuen unabhängigen Republiken nach dem Kolonialismus so quasi davon gekennzeichnet waren, dass sie ganz stark auf eine Vorstellungswelt aufbauen, in der Bildung verwendet wird, um die neuen Republiken aufzubauen. Also eine Republik der Bürger, das war damals meistens männlich gedacht und nicht weiblich, der gleichberechtigten Bürger, die so quasi auch alle mündige Bürger sind, und sie werden mündig so quasi durch den Zugang zu Bildung. Also Bildung war fast eines der Hauptinstrumente, gedacht zumindest für den Aufbau dieser neuen Republiken. Und das zieht sich so quasi durch, auch durch die Geschichte Lateinamerikas, mit immer wieder wichtigen Denkern und dann später auch Denkerinnen, die die Bedeutung von Bildung in den Mittelpunkt stellen. Also da war dann auch noch José Martí aus Kuba und viele andere Denker, die das hier stark beeinflusst haben. Dann einer, der im 20. Jahrhundert ganz entscheidend die Bildungsgeschichte Lateinamerikas mitgeprägt hat, nämlich Paulo Freire, der brasilianische Befreiungspädagoge, der hier Bildung auch ganz stark zu einem Befreiungsinstrument gemacht hat. Und auf Paulo Freire beziehen sich nach wie vor ein Großteil der sozialen Bewegungen in seinem Bildungskonzept. Und insofern ist die Vorstellung, dass Bildung ein Transformationsinstrument ist, sehr stark verankert in Lateinamerika. Und das hat natürlich auch den bolivarianischen Prozess ganz entscheidend geprägt.
Wie hat sich dann aber aus Ihrer Sicht die Lage in den letzten, sagen wir, 5 bis 10 Jahren zugespitzt in Venezuela, insbesondere durch die Wirtschaftskrise, Ölpreis ist runtergegangen, Hyperinflation? Hat das Rückwirkungen auf das Bildungssystem gehabt, und wenn ja, welche?
Ja, natürlich hat es Rückwirkungen auf das Bildungssystem gehabt. Also zunächst das erste Jahrzehnt des bolivarianischen Transformationsprozesses, also von 1999 bis 2009 oder 2010, hat eine Reihe von Reformen hervorgebracht, und die waren natürlich finanziert auf der Basis des hohen Ölpreises. Und wieder, als der Ölpreis eingebrochen ist, war natürlich schon mal die finanzielle Grundlage für einen Ausbau dieser Reformprogramme nicht mehr in diesem Maße vorhanden. Das ist schon mal also quasi die materielle Grundlage dafür, dass diese Reformprogramme sich nicht entsprechend weiterentwickeln konnten. Und andererseits, was natürlich auch passiert ist, ist, also die Krise in Venezuela würde ich insgesamt als eine kennzeichnen, die sowohl ursächlich von inneren und von äußeren Faktoren bewirkt wurde. Die äußeren Faktoren waren eben die Wirtschaftskrise, der Einbruch des Ölpreises, aber auch eine feindselige Politik, vor allem von den USA und auch von deren Verbündeten, die sich auch mit den Jahren verstärkt hat und die dann auch letztendlich zu wirtschaftlichen Sanktionen geführt hat, die die Wirtschaft in Venezuela vollkommen lähmen. Also das ist ein wichtiger Faktor, aber es gibt natürlich auch den internen Faktor, der natürlich nicht unabhängig, sondern in Wechselwirkung von den äußeren Faktoren sich entwickelt hat. Und die internen Faktoren zeichnen ein Bild der, wenn man so möchte, Verknöcherung und des Austrocknens, der sehr lebendigen Bewegung und auch der Zusammenarbeit zwischen Regierung und sozialen Bewegungen. Das ist so quasi, es hat eine Bürokratisierung stattgefunden, die letztendlich dazu geführt hat, dass so quasi der Staatsapparat, der durch den bolivarianischen Prozess entstanden ist, wiederum zu einem bürokratischen Apparat geworden ist, in dem sich auch Korruption sehr stark festgesetzt hat. Was nicht bedeutet, und das glaube ich ist auch sehr wichtig zu korrigieren, dass es diese Lebendigkeit der sozialen Bewegungen, die Stärke auch der Bevölkerung in ihren sehr vielen unterschiedlichen Organisationsformen, dass die abhanden gekommen wäre. Die gibt es nach wie vor. Und soweit ich das überblicken kann, also gibt es da auch noch einen großen Teil, der nach wie vor die Regierung unterstützt und an der Regierung festhält. Aber natürlich ist das tägliche Leben für die Bevölkerung sehr schwer geworden durch den Mangel an Nahrungsmitteln, an Mitteln des täglichen Gebrauchs, an Medikamenten und durch die allgemeine Wirtschaftskrise. Und dadurch ist so quasi sehr viel von dieser Dynamik verloren gegangen, die einen Fortschritt nicht mehr ermöglicht. Und das hat natürlich ganz starke Auswirkungen auf die Bildung. Man muss auch sagen, dass es zur Aktualität sehr wenig Informationen gibt, sehr wenig Daten und vor allem auch sehr wenig gesicherte Daten. Und das muss man so quasi immer in Rechnung stellen, dass das, was man lesen kann, sind so quasi vor allem Pressemitteilungen, die natürlich auch politisch gefärbt sind von der einen oder auch von der anderen Seite und Erfahrungsberichte, aber handfeste Daten gibt es relativ wenig. Es ergibt sich aber schon allein aus der Logik der Dinge, dass natürlich die Reformprogramme in der Bildung relativ ausgehöhlt sind. Also man kann sich vorstellen, dass die bolivarianischen Schulen es nicht mehr sehr leicht haben, ihre Serviceleistungen zur Verfügung zu stellen. Also die Schulernährungsprogramme, die Ausspeisungsprogramme oder die unterschiedlichen Dienstleistungen im Gesundheitsbereich, dass die natürlich unter der Lebensmittelknappheit und der Ressourcenknappheit sehr stark leiden. Und das Gleiche gilt meines Wissens für die Bildungsmissionen, also die Reformprogramme der Erwachsenenbildung, die im ersten Jahrzehnt eine unglaublich wichtige Wirkung hatten in der Bevölkerung, also die ganz wichtige Hebeln waren, um die politische Handlungsermächtigung der unteren Bevölkerungsschicht, der Menschen in den Armenvierteln zu stärken. Und diesen Dynamiken fehlt so quasi die materielle Grundlage. Und insofern kann ich mir nur sehr schwierig vorstellen, dass so quasi diese Reformdynamik in der Bildung des ersten Jahrzehntes jetzt noch sehr lebendig ist.
Inwiefern hat denn diese Bildungspolitik auch indigene Gruppen mitgedacht?
Das war ein sehr wichtiger Aspekt, der von Anfang an so quasi großgeschrieben wurde. Man muss dazu sagen, dass Venezuela selbst natürlich einen Anteil indigener Bevölkerung hat, dass der aber sehr viel kleiner ist als in anderen Ländern wie Bolivien oder Ecuador. Nichtsdestotrotz gibt es diese Bevölkerung und die hat in der Verfassung und auch in der Bildungsgesetzgebung dann das Recht zugesprochen bekommen, in ihren indigenen Sprachen unterrichtet zu werden. Und es gab hier auch eigene Bildungswege, die so quasi kreiert wurden für diese Bevölkerung, auch Alphabetisierung in den indigenen Sprachen und auch weiterführende Bildung in indigenen Sprachen. Inwieweit das so quasi den Vorstellungen dieser Gruppen selbst entsprochen hat oder auch nur den Zielen, die sich die Regierung gesetzt hat, das kann ich jetzt im Detail nicht sagen. Aber es war in jedem Fall ein Aspekt, der sehr stark berücksichtigt wurde von der Regierung. Auch in dem Sinne sozusagen, dieses historische Erbe der indigenen Kulturen und Kosmovisionen für die gesamte Bevölkerung wieder zugänglich zu machen und in Erinnerung zu rufen. Auch das war ein Ziel der bolivarianischen Revolution, des bolivarianischen Transformationsprozesses.
Bildungsgleichheit, Bildungsgerechtigkeit herzustellen, war mittelfristig in Venezuela durch die Dynamiken, über die wir gerade gesprochen haben, nicht möglich. Was lässt sich denn am Beispiel Venezuelas ablesen, an Ergebnissen aus der Forschung auch in Bezug auf andere Länder umgedacht oder vielleicht auch für Europa?
Was ganz wesentlich ist, meiner Ansicht nach, ist in Venezuela zu versuchen, das gesamte Bildungswesen im Auge zu haben und auch das Bildungswesen so quasi im Zusammenspiel mit der gesamten politischen Dynamik. Oft wird nämlich in der Forschung so quasi ein Sektor herausgegriffen, wie die Universitäten oder die bolivarianischen Schulen oder eben die Bildungsmissionen, die Alphabetisierungsprogramme. Das sieht man dann etwas sehr Wichtiges nicht, nämlich wie ungleich sich diese Parallelstrukturen entwickelt haben. Also ganz wesentlich ist, dass die Regierung unter Chavez irgendwann mal so also um 2003, 2004 die Entscheidung getroffen hat, nicht das gesamte Bildungssystem zu reformieren, sondern parallel Systeme aufzuziehen. Das hat sehr viel mit der starren Haltung der autonomen Universitäten zu tun, die eben so quasi sich jedem Reformvorschlag versperrt haben. Und so wurde eben eine parallele Universität gegründet, die um 2009 dann mit einem weiteren Programm, Universitätsprogramm, noch komplementiert wurde. Und es gab dann so quasi unterschiedliche Bildungswege, sowohl in der höheren Bildung, also unterschiedliche Universitäten, die traditionellen und die bolivarianischen und auch noch unterschiedliche private. In der Sekundarbildung gab es quasi die Privatschulen, die herkömmlichen, öffentlichen und die bolivarianischen und ebenso auch im Primarschulbereich und dann eben auch noch die ganze Palette der nonformalen Bildungsmissionen. Und offiziell hatten die alle so quasi gleichwertige Abschlüsse, aber das war nur offiziell so und nicht de facto. Also auf dem Arbeitsmarkt und vor allem dann unter Bedingungen der Wirtschaftskrise, als der Staat so quasi seine Absorptionskapazität verloren hat, also nicht mehr so viele Leute im Staatsapparat anstellen konnte, hat sich sehr schnell gezeigt, dass die Abschlüsse aus den nonformalen Bildungsprogrammen nicht bei weitem nicht so viel wert sind wie von anderen, von herkömmlichen Schulen oder von Universitäten, von traditionellen Universitäten, und dass somit eine sozial unterschiedlich bewertete Bildung entstanden ist und die bolivarianischen Bildungsangebote bilden nach wie vor sozusagen die unterste Ebene dieser Pyramide. Und dadurch konnten sie den Mechanismus nicht aufbrechen, dass eben durch Bildung soziale Schichtung reproduziert wird. Also der wichtige Anspruch, den sich die Regierung gestellt hat, Bildung gleicher zu machen und über Bildung die soziale Ungleichheit auch zu bekämpfen, der konnte nicht umgesetzt werden, weil Bildung selbst wieder in diesen Mechanismus rückgefallen ist, soziale Ungleichheit zu reproduzieren. Und das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Erkenntnis, die auch für andere Länder herangezogen werden kann, dass es so quasi gelingen muss, das Bildungssystem institutionell anzugleichen, dass es eben keine unterschiedlich bewerteten Bildungsinstitutionen gibt und dass Bildungsabschlüsse die gleichen Möglichkeiten eröffnen für alle diejenigen, die eben diesen Bildungsabschluss besitzen. Das erfordert meistens strukturelle Reformen, weil es da oft in der Bevölkerung von den oberen und mittleren Schichten, die eben von den elitären Bildungsinstitutionen profitieren, von denen gibt es meistens Widerstand, und mit diesem Widerstand ist zu rechnen und mit dem muss man umgehen lernen. Und in Venezuela hat sich eben gezeigt, dass es die Regierung nicht geschafft hat, diese Widerstände in der einen oder anderen Weise zu überwinden. Das ist auch sicher nicht einfach. Das möchte ich in keinster Weise behaupten, dass es hier so quasi einfach nur zu Fehlentscheidungen gekommen ist, sondern die objektive Situation war dann sehr schwierig und umso mehr, als die Wirtschaftskrise eingesetzt hat. Aber dass eben es hier so quasi eine Reform des gesamten Systems braucht, dass die Bildungsgleichheit so quasi auch im System hergestellt werden muss, ist, glaube ich, eine sehr wichtige Erkenntnis aus der Analyse der bolivarianischen Bildungspolitik.
In einem Forschungsprozess, auch wenn man ihn abschließt und eine Publikation dazu macht, entstehen ja meistens neue Fragen, die aufgeworfen werden, die dann offen bleiben. Gibt es da Aspekte, wo Sie sagen, ja, da wäre eigentlich eine weitere Forschung interessant?
Ja, natürlich. Ich denke, das ist sehr wichtig, hier diese Forschung erstmal auch noch zu Ende zu bringen. Also so quasi die Ursache und die Gründe für diese unvollkommene Reform noch genauer herauszufinden. Also nicht nur so quasi bei der großen strukturellen Ursache der Wirtschaftskrise zu bleiben, sondern noch genauer sich anzusehen, wo hier Fehlentscheidungen getroffen wurden, aus welchem Grund, was man hätte anders machen können, wie es möglich gewesen wäre, so quasi die Parallelität der Systeme zu überwinden und zu vereinheitlichen. Das sind alles Fragen, die auch über Venezuela hinaus, glaube ich, von großer Bedeutung sind, weil diese Problemstellungen in allen Ländern des globalen Südens sich stellen, wenn es darum geht, dem großen Anspruch progressiver Regierungen, Bildung für alle zu ermöglichen, den zu verwirklichen. Dann stellen sich diese Fragen immer.
Sagt ÖFSE-Forscherin Margarita Langthaler. Ihr Buch Education Policies and Counter-Hegemony in Bolivarian Venezuela ist im Verlag Präsens erschienen. Siehe www.präsens.at. Abschließende Hinweise. Margarita Langthalers Buch kann natürlich auch in der C3-Bibliothek ausgeborgt werden. Die Bibliothek steht trotz Corona offen. Man kann Bücher bestellen und zu den folgenden Öffnungszeiten in der Sensengasse 3 abholen. Montag bis Donnerstag von 9 bis 17 und am Freitag von 9 bis 14 Uhr. Bei Fragen schreibt man einfach eine E-Mail an bibliothek@zentrum3.at bzw. ruft an 01 317 401020 oder man informiert sich auf www.zentrum3.at. Dort halten wir Sie auch am Laufenden über etwaige virtuelle bzw. reale Veranstaltungen. Die Vergabe des C3 Awards wurde inzwischen auf den Herbst verschoben. Auch dazu gilt www.zentrum3.at. C3 Radio gibt es wieder in einem Monat, wie immer am zweiten Mittwoch des Monats um 18.30 Uhr auf Radio Orange und ständig als Podcast auf c3radio.potspot.de. Auf Wiederhören sagt Jürgen Planck. C3 Radio aus dem Zentrum für internationale Entwicklung. Mit den Organisationen Baobab, Frauensolidarität, Mattersburger Kreis, ÖFSE und Paulo Freire Zentrum. Weitere Informationen und Podcast auf www.zentrum3.at.